Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Krisenmanagement und Katastrophenschutz.
Herzlich willkommen zu Brennpunkt Gefahrenabwehr. Mein Name ist Benedikt Groß und gemeinsam mit Claudius Blank, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr München und mit Wolfgang Schäuble, dem Leiter der Branddirektion München, betrachten wir hier regelmäßig die großen und auch die unerwarteten Zusammenhänge hinter Feuerwehr, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr. Schön, dass Sie dabei sind und los geht's mit einer neuen Folge Spontanhilfe. Wie organisieren sich Bürgerinnen und Bürger selbst, wenn es mal ernst wird? In den letzten Folgen haben wir uns hauptsächlich mit Gefahrenabwehr aus der Perspektive von Profis beschäftigt. Und heute wollen wir einen anderen Blickwinkel einnehmen, den von Bürgerinnen und Bürgern, die in der Not einfach mal anpacken, ohne Uniform, ohne Organisation und auch ohne, dass man ihnen dafür einen Auftrag geben muss. Claudius, Spontanhilfe, also Menschen, die sich selbst in Dienst setzen und in großen Einsätzen Hilfe leisten, die sind zuletzt im Ahrtal sehr prominent ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Haben wir es hier mit einem neuen Phänomen zu tun?
Also neu tatsächlich nicht. Ich persönlich bin auf das Phänomen aufmerksam geworden beim Hochwassereinsatz in Passau 2013. Da ist die Branddirektion München im Rahmen von einer Führungsunterstützung 5 Tage im Einsatz gewesen. Und ich kann mich gut daran erinnern, es war 2 Tage nach der Scheitelwelle. Wir sind da nach Passau reingefahren und dann stehen Studentinnen und Studenten mit Gummistiefeln, Klappspaten an der Bushaltestelle. Und ich war da etwas irritiert, habe mir dann schon die Frage gestellt, was die jetzt eigentlich da machen und warum die nicht uniformiert sind. Und gleichzeitig waren natürlich viele Hilfeleistungskontingente der Feuerwehren aus verschiedensten Landkreisen in Bayern im Einsatz des THW. Und da kam es ja nach ein paar Tagen tatsächlich zu einem Konflikt. Da einerseits die Studentinnen und Studenten, aber auch andere Organisationen sich organisiert hatten, aber das Ganze nicht wirklich synchron mit den professionellen Organisationen, mit der Gefahrenabwehrleitung im Rathaus in Passau. Also es war nicht synchronisiert und beeindruckend war, also warum es dann doch ein neues Phänomen war, dass diese ganze Koordination über soziale Medien lief. Also damals Facebook, es haben sich Facebook-Gruppen gegründet. Mir ist noch bekannt die Gruppe Mamas helfen, die dann auch am Ende vom Oberbürgermeister Tupper damals einen Orden auch bekommen haben für die Fluthilfe. Und diese Gruppe hat sich organisiert. Die haben Helferinnen organisiert. Die haben Hilfesuchende mit Helfern zusammengebracht auf eben ihrer Facebook-Plattform und haben probiert, einfach das Beste aus dieser Situation zu machen. Und damals, 2013, noch völlig unabhängig eben von irgendwelchen öffentlichen Verwaltungen oder einer Einsatzleitung im Katastrophenschutz.
Wolfgang, was war denn dein erstes Spontanhelfererlebnis oder das Eindrücklichste in letzter Zeit?
Naja, per se Passau, aber sei mal besonders aktiv war das in der Syrien-Krise, die dann eine riesige Flüchtlingswelle über die Balkanroute nach München transportiert hat, wo an einem Wochenende eine Kleinstadt hier eingezogen ist. Keine durchschnittliche Kleinstadt, sondern eine Kleinstadt mit 20.000 Leuten sind von Freitagabend bis Sonntag hier angekommen. Und der Beginn hat natürlich erst wenige Flüchtende da gehabt, aber das ist dann rasch mehr geworden. Und natürlich gab es schon immer, sagen wir mal, einen Bereich, der sich um Flüchtende gekümmert hat, der so an diesen Entwicklungen dran war. Und da hat sich dann natürlich eine riesige Spontanhelferschaft aufgetan, als es dann immer mehr waren. Es musste Verpflegung her, dann gab es natürlich auch Kleinkinder, die mitgereist sind, die mussten irgendwie verpflegt werden. Also das war dann wahnsinnig, was sich da dann am Bahnhof quasi etabliert hat. Zunächst einfach mal frei und danach irgendwie in eine Struktur überführt werden musste. Also zumindest in eine Koordination überführt werden musste, weil die sind ja Spontanhelfer, weil sie genau nicht einer Organisation angehören, auch angehören wollen. Und das war schon ein echter spannender Fall und Aufriss, wie man das dann mal hinbekommen hat, weil es ging ja 14 Tage und es war dann auch gut. Und das wäre ja auch ohne diese Spontanhelfer gar nicht so gut zu handeln gewesen. Und auch innerhalb der Spontanhelferschaft, dass sich die sogenannten Ehrenamtlichen, die wollten dann eben bewusst keine nicht spontane Hilfe genannt werden, weil sie schon immer um dieses Flüchtlingsthema gekümmert hatten, also auch lange bevor das eine echte Krise war in dem Sinne und auch einen gewissen Organisationshoheitsanspruch dann irgendwie da auch noch hatten und gleichzeitig bis hin zu Antifa-Gruppierungen da in größeren Mengen aufgetaucht ist und auch geholfen haben. Also es waren wirklich vogelwilde Kombinationen unterschiedlichster Gruppierungen, die sich so, wie Claudius auch berichtet hat, über Social Media. Da ging es dann schon, es war 2016, da war es dann schon ein bisschen auch WhatsApp. Also das war schon wild. Und das irgendwie wieder einzufangen, irgendwie zu strukturieren, dass nicht jeder gleichfalls in den gleichen Drogeriemarkt geht und die gleiche Anzahl von Kindernahrung aufkauft. Also dass man da so ein bisschen hinkommt, auch zur Schichtdienstfähigkeit, dann also dass auch immer jemand da ist, war eine spannende Zeit, ja.
Die Resilienz und die Eigenverantwortlichkeit von Bürgern, das sind Themen, die dir wichtig sind und die du auch immer wieder unterstreichst. Und ich denke mir gerade, ist das nicht eigentlich ein Paradox, dass wir auf der einen Seite im Alltag Bürgerinnen und Bürger haben, die ständig die 112 anrufen, übertrieben gesagt, und eben nicht willens oder in der Lage sind, für sich selbst vorzusorgen. Und wenn es dann richtig ernst wird, dann finden sich aber so viele Helfer, die einfach sich selbst mobilisieren, die Dinge in die Hand nehmen und gemeinsam Berge versetzen. Ist das ein Widerspruch? Wie erklärst du dir das?
Ja, eigentlich nicht mal so sehr, weil der Mensch als solches rückt in Krisen schon zusammen. Und er wird auch zum Sozialwesen der sich gegenseitigen Unterstützung. Also die Forschung ist da schon so, dass sie definitiv aussagt, dass selbst in einer Stadt wie New York, wo man den größtmöglichsten Individualismus erkennt oder erkannt hat, dass bei diesen Einschlägen dieser Flugzeuge dort sofort eine hohe Maß an Solidarität, sich gegenseitig helfen angesagt ist. Und das erlebt man ja immer und überall, auch die Nachbarn oder so werden dann, wenn es mal richtig ernst ist, von der Distanz sofort sehr nah und versuchen da zu helfen. Wenn das wieder vorbei ist, zerstiebt das aber auch wieder. Also insofern ja. Und das Zweite, was ich an der bürgerlichen Resilienz immer wieder betone, ist, für die normale, klassische Alltagsstörung, also ich falle hin, breche mir ein Bein, da gibt's natürlich Strukturen, die extra dazu geschaffen worden sind, diese Alltagsstruktur bestmöglichst für den Betroffenen abzuräumen, sage ich jetzt einfach mal flapsig. Aber wenn wir größere Strukturprobleme bekommen, also wenn die Störungen ein Ausmaß annehmen, das eben nicht mehr individuell und einzeln ist, sondern wieder die Masse trifft, dann braucht das System Reaktionszeit. Und dann muss sich der Bürger, die Bürgerin auch mal 2-3 Stunden selbst helfen können, vielleicht auch mal einen halben Tag, vielleicht auch mal einen ganzen Tag. Das sieht man jetzt zum Beispiel an diesem Berliner Stromausfall. Also ich kann mich dann halt nicht mehr aufregen, dass man sagt, ich kann jetzt die Pizza nicht mehr bestellen, der Strom ist weg, mein Telefon funktioniert nicht. Also und diese Diskrepanz also zu erkennen und auch sich zu verdeutlichen, dass ich mich in einer gewissen Größenordnung von Situationen schon auf Hilfe und schon auch auf die staatlichen Strukturen verlassen kann, ist ganz wichtig. Aber halt nicht sofort und nicht für alles und gleich, sondern dass ich da halt eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Langmut habe und auch eine gewisse Vorbereitung zu sagen, naja, für so die Fälle, da muss ich mich jetzt halt mal 8 Stunden selber versorgen können und da muss ich jetzt halt mal durch. Das ist das, was ich eigentlich ganz gerne betont haben möchte. Die Individualstörung geht problemlos immer. Die massive Störung an viele Leute, die kriegt Hilfe, aber halt nicht in den engen Zeitfenstern, die sie sonst gewohnt ist. Und das, glaube ich, ist das Thema Resilienz in der Bevölkerung, das avisiert werden muss, das adressiert werden muss, zu sagen, das geht's nicht darum, dass du, keine Ahnung, 14 Tage kein Entsatz kriegst, aber kümmere dich wenigstens mal 8 Stunden, weil dir sonst ja gar nichts fehlt um dich selber und belaste nicht das System, so dass sich das System etablieren und von der, sag mal, von denen, denen es wirklich schlecht geht, hinarbeiten kann, wieder zu dir und dich dann unterstützen kann und sagen, schau, da gibt's was, wo du dein Handy aufladen kannst. Ja? Aber halt nicht in der ersten Minute, weil jetzt gerade dein Akku ziemlich leer ist. Und ich glaube, diese Balance, um die muss es gehen. Was muss die Bevölkerung in dem Thema Resilienz tun? Also sie braucht sich nicht wegen der Kleinstörung resilient machen oder der Alltagsstörung, aber sie muss sich natürlich auf eine große Störung, die ihren Alltag betrifft, auf die muss sie resilient werden oder für die muss sie Resilienz aufbauen.
Claudius, du hast gerade berichtet, wie du in die Gebiete reingefahren bist zur Unterstützung. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Kannst du uns erzählen von den Menschen und von den Persönlichkeiten, die du da im Einsatz getroffen hast?
Es sind die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und vor allem auch die unterschiedlichsten Triebfedern, die dann dazu führen, dass diese Personen helfen wollen. Mir fallen da spontan drei Beispiele ein. Also Ahrtal, Flutkatastrophe, Anruf bei mir am Handy, eine Firmenbesitzer, der Minibagger verleiht, hier in München ansässig. Ja, er hat die Frage gestellt, wie er jetzt da im Ahrtal helfen kann mit seiner Minibagger-Firma. Also das heißt, er hat für sich selber erkannt, ja, er hat da ein Skillset, er hat Ressourcen, er hat Minibagger, er hat Anhänger und hat bei mir die Frage gestellt, ja, wie ist jetzt der Zugangspunkt? Wie kommt er jetzt zum Ahrtal? Also das kann er natürlich mit einem Blick aufs Navi relativ schnell ermitteln, aber er hat das Gefühl gehabt, dass er muss ja irgendwo sich andocken können, ja. Und es war schon sehr beeindruckend, dass also wir selber mangels Zuständigkeit fürs Ahrtal waren selber überfragt. Aber es hat mich schon sehr beeindruckt, ein selbstständiger Firmenbetreiber, der dann sich mit seiner ganzen Firma samt Belegschaft und Equipment in den Einsatz bringt und unglaublich hohe Motivation hat. Und erstmal nicht die Frage stellt, wie wird das abgerechnet oder wie komme ich wieder zu meinem Diesel, sondern einfach helfen will. Das Zweite, eine ukrainische Erzieherin, die im Rahmen dieser Flüchtlingswelle, der ersten Flüchtlingswelle, als Geflüchtete dann nach München kam und die durch die Möglichkeit über soziale Medien sich eben auch für die Spontanhilfe zu melden, das sofort genutzt hat und ist dann erst als Opfer, dann als Helferin. Binnen 24 Stunden hat sich die eingetragen in Listen und hat dann sofort mitgeholfen, andere zu unterstützen in Turnhallen, in denen Geflüchtete untergebracht worden sind. Und das war schon sehr beeindruckend und leider aufgrund der Sprachbarriere war da intensiver Austausch nicht möglich. Aber sie war fit, sie war gesund, sie konnte helfen, als Erzieherin natürlich auch da wieder die Skills vorhanden und hat sich dann eben um ihre Mitmenschen gekümmert und hat dann einen großen Antrieb gehabt und auch aus Ablenkung sogar tatsächlich dann auch zur Hilfe tätig geworden, um sich gar nicht lang irgendwie dann aufs Bett setzen zu müssen und tatenlos zusehen zu müssen, sondern einfach um sich abzulenken. Und die dritte Person, die ist mir auch noch gut präsent, das war ein Rechtsanwalt, der hat sich gemeldet, der stand vor einer Flüchtlingsunterkunft, von der Turnhalle, die ausgestattet worden ist, stand vor mir und hat gesagt, ja, also er würde jetzt helfen wollen. Und dann habe ich gefragt, ja, also schön, vielen Dank und also bitte schauen Sie in die einschlägigen Portale rein. Ja, also er hat jetzt genau 3 Stunden Zeit und er würde jetzt helfen wollen. Und nach 3 Stunden war er dann auch wieder weg. Er hatte so klassisch Stereotyp, was halt so ein Rechtsanwalt anhat, so ein Anzug und Krawatte und stand da und hat 3 Stunden geholfen. Also er, ich will nicht sagen, er stand im Weg, aber er wollte sich einbringen. Also er hatte das Gefühl, er muss jetzt da helfen und hat versucht, sich da irgendwie einzubringen, ist leider misslungen. Aber ich fand das ganz interessant und vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass man nur 3 Stunden Zeit hat. Also ganz klar bemessen. Ich bringe mich gerne ein, aber nur mit einem Budget von 3 Stunden. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig in dieser Lage. Ich muss jemanden einarbeiten, ich muss ihn einlernen, ich muss ihn schützen vor Gefahren, ich muss ihm Regeln beibringen und da sind natürlich 3 Stunden quasi nichts.
Wolfgang, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Gefahrenabwehr und Nothilfe, das sind doch letztendlich auch Verwaltungshandeln. Und bei aller Notwendigkeit im Einzelfall, und vielleicht klingt die Frage jetzt auch ein bisschen verkehrt, aber geht es denn so einfach, dass jemand einfach mitarbeitet, Aufgaben übernimmt, Verantwortung trägt, wenn diese Person überhaupt keiner offiziellen Organisation angehört?
Ich glaube, das geht schon. Man muss halt auch ein bisschen differenzieren. Ne? Also auch von dem angesprochenen Beispiel, das Claudius erwähnt hat in Passau. Natürlich wird es dann irgendwann mal knifflig, wenn 7 Tage lang das Wasser in Kellern steht, Fäkalien eine Rolle spielen und dort, sag ich mal, spontan Helfende über die Uni kommen, weil es heiß war, es war Sommer, weil sie eh ins Wasser mussten mit Flipflops und Badehose und einem T-Shirt. Und überall liegt halt Sachen rum, an denen du dich verletzen kannst, wo du dir dann was zuziehen kannst, wo du, keine Ahnung, logisch durch Wasser läufst, aber mit Flipflops und was da drunter ist, siehst du nicht. Also es gibt schon Dinge, wo man sorgfältiger abwägen muss, ob das jetzt gerade der letzte Schrei ist und der Hype und ob das super, super, also es kann gut ausgehen, aber es kann halt auch mal schief ausgehen. Und dann hat man aber so Situationen jetzt wie in der Flüchtlingshilfe, wo tatsächlich die Skills und die Gefahren dazu völlig anders und niederschwelliger sind, also vor allem die Gefahrenseite niederschwelliger ist und wo ich natürlich, keine Ahnung, Babynahrung herbeischaffen kann oder auch Hundefutter organisieren kann oder das ausgeben kann an einem Stand in so einer Flüchtlingsunterkunft. Das, glaube ich, kann man durchaus dann auch problemloser einbinden, weil die Verantwortlichkeit und das Risikopotenzial halt deutlich anders ist. Ich glaube schon, dass es zusammengeht, bis dorthin, dass man natürlich auch Menschen dann später oder früher mal beleihen kann. Und spätestens, wenn man in eine organisierte Form kommt, also dass man sagen kann, okay, melde dich dort und dort, wir teilen dich ein und du mehr oder weniger jetzt in Anführungszeichen registriert, also quasi pseudo-offiziell da mitwirkst, dann geht es auch mit der Versicherung und dem Ganzen auch schon wieder besser einher. Also das glaube ich schon, dass das geht und auch nicht wirklich überbürokratisch sein muss.
Du hast gerade im Satz das Wort beleihen gesagt. Wie geht das denn? Kannst du als Chef der Münchner Feuerwehr jemandem die Hand auflegen und ihm zu Beamten auf Zeit machen?
Naja, so würde ich das nicht sagen. Aber sag mal, ich kann ihn für eine Aufgabe verwenden und diese Aufgabe ist dann abgedeckt, weil ich ihn verwende. Also ich stelle ihn quasi ein, also so jetzt mal überspitzt formuliert. Also ich sage, ja, das ist in Ordnung, du machst die Aufgabe jetzt. Sag mal, wenn man es jetzt wieder klassisch rückwärts geht in das Gefahrenabwehrrecht, ich kann ja Hilfskräfte tatsächlich heranziehen. Also ich könnte sogar Hilfskräfte gegen ihren Willen heranziehen. Also das ginge. Also und insofern gibt es da immer noch eine Konstruktion, falls mal was los ist, falls mal was kaputt geht, dass man das irgendwo unterpflügt, weil bei aller Liebe, man muss ja sagen, es passiert ja auch gar nicht so viel. Man muss jetzt auch aufpassen, dass man irgendwelche Hürden nicht irgendwo hin donnert und es so Scheinargumente werden. Das ist ja einer unserer großen Probleme, phasenweise auch gesellschaftlich. Also der eine, der auch zufällig eine Rolex hat und dem die kaputt geht und er die vorlegt und das schildert, da wird sich schon ein Weg finden. Aber es kommt, also nur deswegen, aber zu sagen, naja, das ist so gar nicht machbar wegen Haftungsrisiken, das ist natürlich ein Bullshit.
Claudius, jetzt haben wir in euren Beispielen ungefähr 10 Jahre Spontanhilfe mal angeschaut. Und ich weiß, da haben sich Konzepte herausgebildet, auch wie die Organisationen damit strukturiert umgehen. Jetzt kommen da als Spontanhelferinnen Bürger, die ja Profi in ihrem Fachgebiet sind, oftmals. Und die sind aber nicht ausgebildete Einsatzkräfte. Die haben weder die Führungsstrukturen gelernt, in denen wir arbeiten, die haben vielleicht auch das Handwerkszeug der Feuerwehr nicht gelernt. Wie baut man denn das Interface zwischen der professionellen Einsatzorganisation und denen, die sich da in Dienst setzen und auch selber als Profis in ihrem Gebiet anbieten?
Ja, da haben wir tatsächlich sehr viel Erfahrung die letzten Jahre und fast schon das letzte Jahrzehnt sammeln dürfen. Ich fange anders an mit einem Beispiel, wie es nicht funktioniert hat. Das ist meine sogenannte Kaiserschmarrn-Geschichte. Von einer Flüchtlingsunterkunft, die wir 2022 hergerichtet haben als Puffer. Also einfach 200 Feldbetten, 200 Decken, Getränke, Kopfkissen, in Desinfektionsmittel, damals ja noch auch mit Corona-Masken. So, dann haben wir die Turnhalle bestückt hergerichtet und das hat sich scheinbar rumgesprochen, dass wir da planen, Flüchtlinge, geflüchtete Personen in diese Turnhalle unterzubringen. Und plötzlich stand ein Lieferwagen vor der Tür und hat Essen, also 200 Portionen Kaiserschmarrn, die zubereitet wurden von Spontanhelfern, hat dieser Lieferwagen diese 200 Portionen Essen angeliefert. Und der Ärger war natürlich groß, als bekannt wurde, dass wir da gar keine Geflüchteten unterbringen. Also ich weiß zwar bis heute nicht, wo der Kaiserschmarrn dann am Ende verzehrt worden ist. Ich hoffe, dass er nicht weggeschmissen worden ist. Aber dieses Beispiel verdeutlicht sehr wenn eine fehlende Synchronisation der öffentlichen Hand, der offiziellen Einsatzleitungen am Ende der Spontanhilfe, also wenn die Synchronisation nicht vorhanden ist. Und aus diesen Beispielen haben wir gelernt und haben uns auch zusammen mit Spontanhilfeorganisationen ausgetauscht und Konzepte entwickelt, wie das zukünftig ablaufen wird. Das heißt, es wird oben einen sogenannten Koordinierungskreis Spontanhilfe geben, das heißt Vertreterinnen und Vertreter der Branddirektion, der Freiwilligen Feuerwehr und eben auch Vertreterinnen und Vertreter der Mittlerorganisation, also der Vereine, die dann am Ende auch die IT, die Technik und diese Logistik beziehungsweise diese Dienstplanung auch stemmen. Das heißt Webseiten, bei denen man sich freiwillig melden kann, bei denen man sein Skillset hinterlegen kann. Ja, ich bin Krankenschwester, ich bin Pfleger, was auch immer, und sich aktiv melden kann. Und wir koordinieren in diesem Koordinierungskreis, wir bilden dort die Schnittstelle, das Interface oben zwischen der Einsatzleitung, der Gefahrenabwehrleitung und diesen Mittelorganisationen, sodass ausgeschlossen ist, dass sich spontan Helfende zum Beispiel in gefährliche Situationen bringen. Also das, was Wolfgang vorher angesprochen hat, ja, wenn wir in München Hochwasser hätten und da ja seit Tagen das Wasser, ölhaltiges Wasser im Keller schwimmt, dann ist es vielleicht unglücklich, wenn dann Spontanhelfende in diese Bereiche als erstes reinkommen, die ja eben zum Beispiel nicht die richtige Schutzkleidung haben, die keine Gummistiefel haben, die keine Einweisung haben oder was auch immer. Andererseits gibt es Aufgabenbereiche, die wir uns dann rauspicken, wo natürlich, also gerade zum Beispiel das Thema Verpflegung, aber auch Versorgung, Kauf von Windeln, eben das vorher genannte Sortieren von Spenden, dass man sagt, ja, der Münchner Bürger, die Bürgerin, die hat unglaubliche Spendenbereitschaft, ja, und dann müssen die Spenden auch sortiert werden, dass das, was gespendet wird, halt auch zu den richtigen Personen, zu den Bedürftigen kommt. Und da kann man durchweg Spontanhelfende einsetzen. Und das stimmen wir obenrum in diesem Koordinierungskreis ab. Der Spontanhelfende selber, die Spontanhelferin, der Spontanhelfer, der vor Ort sich zum Beispiel an einer Turnhalle befindet, der wird ebenso nicht alleine gelassen. Hier haben wir das Konzept der Box. Das war eher fast eine Zufälligkeit. In der Flüchtlingskrise 2022 haben wir die Entscheidung getroffen, an jeder Turnhalle bleibt ein Feuerwehrfahrzeug mit zwei Feuerwehrführungskräften, die einfach als Ansprechpartner vor Ort sichtbar bleiben. Und das ist ja das Schöne am Feuerwehrfahrzeug, das kennt jeder aus dem Kinderbuch raus. Also Feuerwehr ist immer ein attraktiver Anlaufpunkt. Und die Führungskräfte sind mittlerweile geschult, mit diesen Spontanhelfenden auch in Kontakt zu treten. Also einerseits, was das Thema, ich würde mal sagen, Arbeitssicherheit betrifft, aber auch das Thema PSNV, also die psychosoziale Notfallnachsorge und Versorge, auch bei belastenden Einsätzen als Beispiel. Ich darf da auch daran erinnern, da sind ja verletzte Menschen aus der Ukraine auch angekommen, die dann erstmal am Hauptbahnhof entgegengenommen wurden, betreut wurden. Und das sind natürlich Bilder, die sich gegebenenfalls bei dem einen oder anderen einbrennen, der dann am Ende dann auch natürlich eine gewisse Nachsorge erfahren soll. Und diese Aufgaben würde dieser SPOC vor Ort übernehmen. Und der SPOC steht, also dieser Single Point of Contact, steht dann natürlich mit dem Koordinierungskreis Spontane Hilfe im Austausch. Das heißt, der Koordinierungskreis entscheidet, jawohl, 200 Spontanhelfer zum Hauptbahnhof. Und gleichzeitig wird ein SPOC dort installiert. Und dieser SPOC wird auch informiert, jetzt kommen dann um 15 Uhr 200 Helferinnen und Helfer. Und diese Helferinnen und Helfer sind für folgende Aufgaben vorgesehen. Sodass am Ende auch, wenn es zum Versicherungsfall kommt etc., diese Registrierung stattfindet, diese Begleitung dieses Einsatzes stattfindet und am Ende auch gegebenenfalls, falls notwendig, eine Warnung der Helferinnen und Helfer stattfinden kann. Bitte den Bereich nicht betreten wegen Einsturzgefahr, jetzt zum Beispiel auch an Schneekatastrophen zu denken. Sodass wir, ich hoffe, mit diesem Gesamtkonzept für die nächsten Ereignisse gut vorbereitet sind und somit Spontanhilfe auf verschiedenen Ebenen an die öffentliche Gefahrenabwehr anbinden.
Ja, Wolfgang, bei großen Ereignissen, da explodieren ja inzwischen förmlich unsere Handys mit Social Media Feeds und alles, was da in den Kanälen läuft. Welche Rolle haben denn Social Media bei dem Thema so Spontanhilfe? Ist das inzwischen ein Faktor, der auch bestimmt, wie Einsätze geführt werden?
Ja, also sag mal, die Meinungsvielfalt oder die Spontanität, sag mal, Hilfe zu sammeln und sich da meinetwegen eine Gruppe aufzumachen und sagen, wer hilft mir? Also ich will helfen und wer hilft mit? Die ist natürlich rasend schnell mittlerweile generiert. Und insofern ist zur Ansteuerung oder sagen wir mal zur Einbindung dieser verschiedenen Dinge, die wir ja gerade gesagt haben, zur sinnvollen Koordination und Stützung, sind die sozialen Medien, also sage ich mal, Lust wie Last, weil einerseits erreiche ich wahnsinnig schnell viele Leute, auf der anderen Seite können sie sich wahnsinnig gut und schnell organisieren, wie man bei Flashmobs immer mal wieder sieht. Und wie kommt man da jetzt dran? Denn der helfen will, will dann helfen und will nicht mit dem, Claudius hat es vorhin nicht erzählt, mit dem Paket Windeln unterm Arm, das er jetzt extra gekauft hat, irgendwo stehen und man sagt, nee, Windeln brauchen wir gerade keine, aber Babynahrung hätten wir jetzt gebraucht, aber Windeln haben wir schon in Tonnen. Und dann ist er enttäuscht und ist auch stinkig und gleichzeitig, wie kommuniziert man denen, die gerne helfen wollen, das, was gebraucht wird und wann was gebraucht wird? Also Beispiel Ahrtal. Das ist natürlich Hölle, wenn ich eine Zufahrtsstraße habe und dort setzen sich 1000 Leute, möglichst einzeln in ein Auto und wollen dort fahren hin und wollen helfen. Also das ist toll. Das ist diese Mobilisierung, da will ich was tun, da will ich helfen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Also das Zusammenrücken schon. Aber das muss halt dann irgendwo wo mit einer gewissen Logik versehen werden, dass die Hilfe als solches nicht Selbstzweck für sich selber ist, sondern sie muss ja auch dem nützen, dem geholfen wird. Und insofern sind soziale Medien auf der einen Seite eben, das war die Last und die Lust ist, wenn ich schnell genug selber in diese Meinungsführerschaft komme, wenn ich schnell genug sagen kann, ja, hier meldet euch dort könnt ihr genau erfahren, was genau gebraucht wird und wann es genau gebraucht wird. Und das ist auch das, was wirklich den Menschen, denen ihr helfen wollt, hilft. Wenn ich das schnell genug aktivieren kann, dann ist es natürlich wieder Lust, weil dann komme ich in eine vernünftige Steuerungsaktion. Ich biete den Menschen eine Option zu helfen, aber ich kanalisiere schon mal die Hilfe in die Segmente, die ich tatsächlich dann auch umsetzen kann und auch den Menschen hilft. Ich glaube, jetzt sind wir nochmal bei der Resilienz, ne? Das Bild, das macht hier gerade eine schicke Brücke, darum möchte ich es nochmal kurz erwähnen. Sag mal, die Gefahrenabwehrorganisationen verstehen sich ja A als Kümmerer und haben deshalb B manchmal ein bisschen einen ordnungspolitischen Ansatz. Also geh da mal weg, ich mache das schon, ich kümmere mich. Ja. Und das passt natürlich zu solcher Struktur nicht zusammen, sondern ich sage, du, pass auf, wir kümmern uns darum, dass du helfen kannst und wir hätten das und das im Angebot, wo willst du dich denn einbringen? Und das wäre dann Partizipation, die der Bürger, die Bürgerin eher auf der Augenhöhe wahrnimmt.
Ja, Claudius, auch die spontan Helfenden organisieren und professionalisieren sich sozusagen auf der anderen Seite und gesehen, es gibt ein Spontanhilfe-Handbuch, es gibt Trainings und Workshops, um Freiwillige auf Katastrophen- und Notfallsituationen vorzubereiten. Welche Rolle und welchen Beitrag bringt denn die Organisation in der Spontanhilfe quasi auf deiner Gegenseite?
Ich musste jetzt gerade stutzen bei deinem Satz, dass sich die Spontanhilfe professionalisiert. Also die Spontanhilfe professionalisiert sich nicht, die bleibt so, wie sie ist. Aber es gibt Organisationen, zum Beispiel der Verein Münchner Freiwillige Wir Helfen e.V., der unter einigen anderen in München tatsächlich unser Partner ist, mit dem wir sehr intensiv uns die letzten Jahre ausgetauscht haben und der eben die, wie der Wolfgang schon erwähnt hat, die Vorbereitungen getroffen haben. Also dieses, wie melde ich mich als spontan helfende Person an, wohin wende ich mich, wenn ich helfen will. Und diese Vorbereitungen, diesen Empfang, die haben die stark professionalisiert, weil sie auch sehr viel Erfahrung in der Spontanhilfe haben, aufgrund unterschiedlicher Ereignisse, Flüchtlingskrisen etc. Und die können, also ich würde sie wirklich aus Empfang nehmen, also die können die helfen wollen, in Empfang nehmen. Da ist natürlich wichtig, dass dann alle Wegweiser in den sozialen Medien dann auf diese Webseiten geleitet werden, wo ich mich als Helfer, als Helferin registrieren kann. Und dann kommt es eben zu diesem Koordinierungskreis, wo wir uns dann austauschen, wo macht Spontanhilfe Sinn. Und welche Skills sind an welchen Einsatzstellen notwendig? Also vielleicht brauche ich ja, jetzt wieder ans Hochwasser zu denken, ich brauche vielleicht Leute, die jetzt kein Problem haben, in dreckiges Wasser zu steigen und die auch vielleicht die richtige Ausstattung haben. Und so können diese Spontanhilfeorganisationen über ihre Webseiten und über ihre IT-Tools dann auch das so fein kalibrieren, dass auch wirklich die richtigen Personen mit der richtigen Ausstattung und den richtigen Skills dann auch am richtigen Ort erscheinen.
Wolfgang, jetzt vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage, aber wir kommen dahin. Helfen ohne Hilfsorganisation. Und dann gründet sich ein neuer Verein, der die Helfer ohne Hilfsorganisation organisiert. Das klingt paradox. Und ich frage mich, ob das nicht auch was über uns selbst sagt. Dass Helfer, die sich bei traditionellen Hilfsorganisationen nicht wiederfinden, zum Beispiel weil die Ausbildung so lang ist oder die Strukturen nicht zugänglich erscheinen, dann doch wieder den Hafen einer Organisation suchen und sich die selbst kreieren.
Naja, das ist halt immer vom Einsatzzweck abhängig, würde ich mal sagen. Ja. Und auch von der intrinsischen Motivation, die sich dann halt über sowas auch entwickelt. Also ich meine, wenn wir diese Organisation nehmen, München hilft, die Freiwilligen e.V., dann kam die tatsächlich aus dieser Betreuungs- und Hilfsaktion der Flüchtlingsseite heraus und hat sich dadurch stark weiterentwickelt, weil es natürlich auch über die letzten 10 Jahre immer ein Thema war, also Flüchtlingsströme in irgendeiner Form oder auch die Betreuung dann der hier Anwesenden. Und von daher wird es dann natürlich automatisch eine große Bubble, wenn man das jetzt mal so sagen darf, die sich organisieren muss, weil sonst funktioniert es ja nicht lange. Also die Problematik ist ja immer, Spontanhilfe ist ja so ein Strohfeuer am Ende des Tages. Also die Masse, das ist wie bei der Spendenwilligkeit. Wenn nur gerade was passiert und ich mache dann den Spendenaufruf, dann kriege ich Spenden. Wenn ich 6 Wochen später zu dem Ereignis noch was will, dann kriege ich weniger, weil sich der Mensch nicht mehr reinziehen lässt, emotional nicht mehr sich ansprechen lässt. Und Und von daher, wenn ich aber sowas wie jetzt da mal dann in dieser Syrien-Krise und auch das Nachhalten von Menschen, die untergebracht worden sind in die verschiedenen Heime, auch noch versorgen muss, weil es einfach zu viel war für die etablierten Strukturen, dann führt es natürlich zwangsläufig dazu, dass sich irgendeine Struktur und Organisation entwickelt. Und insofern, die schläft dann auch zu Recht wieder ein, aber was halt übrig bleibt, ist dieser Kern, der sich daher abgebildet hat und der sich halt weiter gerne damit beschäftigt hat, mit der Organisation von solchen Dingen und wo dann halt so solche Grundtools entstehen, die quasi schlafen gelegt sind und jederzeit hochgefahren werden können, auch mit Domainnamen und allem Möglichen, die ich dann brauche. Ja, das ist natürlich schon in sich wieder schlüssig. Ja? Also es ist dann halt mein Hobby, also zu gucken dafür, dass wenn irgendjemand helfen will, dass ich dem helfe, zum Helfen zu kommen. Also ja und nein, natürlich ist es philosophisch ein bisschen schwierig und auch nicht, weil derjenige, der helfen will, darf ja und soll ja auch, und jetzt sind wir wieder bei der Partizipationsgeschichte, soll ja auf unterschiedliche Weise helfen können. Das würde ja die Stärke ausmachen. Ja. Und wer halt nicht 10 Jahre bei einer Freiwilligen Feuerwehr, beim THW, beim Roten Kreuz, um nur einige zu nennen, helfen will, aber immer mal wieder Bereitschaft hat zu sagen, ja, da springe ich rein und dann mache ich was und ah ja, okay, was kann ich tun? Und der bekommt gesagt, geh am Samstagmorgen um 8 Uhr dorthin, sei ausgeschlafen, gefrühstückt und bring ein paar Satz Gummistiefel mit, reicht schon, und regendichtes Zeug, dann ist das doch in Ordnung. Also da muss man ja nicht immer die Übersinnfrage stellen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und der hilft da auch mal 2-3 Tage und dann reicht's ihm auch wieder. Und er hat das Gefühl, er hat geholfen und er hat einen Beitrag geleistet in dieser Phase, wo man eben mit den Kernstrukturen so ein großes Ausmaß halt nur bedingt befriedigen kann. Und dann passt es doch. Also das ist ja auch Teil der Resilienz. Wenn ich die Bürgerschaft, die zu dem Zeitpunkt, der helfen will, diese große Störung zu beseitigen, mit einbinden kann. Das ist dann weniger die Resilienz des Einzelnen, aber es ist die Resilienz der Gesamtstruktur, der Gesamtgesellschaft, des Gesamtstaates. Also insofern macht es für mich durchaus Sinn und ist kein philosophischer Widerspruch.
Ja, und zum Abschluss der Folge möchte ich an den Gedanken nochmal anschließen. Was ist denn der Ausblick? Ihr habt beide unterstrichen, wie wertvoll und wie sinnvoll und unentbehrlich Spontanhilfe in den großen Einsätzen sein kann. Und deswegen die Frage: Werden wir das zum Standard machen in großen Einsätzen? Werden wir nicht organisierte Helfer als Teil der Notfallplanung zukünftig einfach mit alarmieren?
Ich glaube nicht, dass wir sie mit alarmieren, weil das widerspricht ja dem Sinn der Aktion, der Spontanhilfe. So schnell kannst du eigentlich gar nicht sein, wie Menschen hilfsbereit sind. Das ist ja eine tolle Sache eigentlich. Menschlich gesehen ist das ja stark hoffnungstragend. Aber wir werden sie mitdenken und mitplanen müssen als Element, das sich immer wieder bereit erklärt, mitverwendet zu werden. Und deshalb geht unsere Planungsart ja auf die Struktur. Wir schaffen eine Struktur, dass wir die Verlinkung früher, schneller und besser so hinbekommen, dass Menschen, die helfen wollen, auch gesagt kriegen, du pass auf, du bist der 500.000., den wir jetzt gerade nicht der jetzt gerade nicht gebraucht hat, weil es sind schon 5.000 da und leider hat auf dem Platz niemand mehr Möglichkeiten unterzukommen. Geh bitte zurück und melde dich in 3 Tagen wieder. Also dass das auch wirklich, dass Spontanhelfer tatsächlich auch Helfer sind und nicht vorhin wie beim Ahrtal, wo ich es ja ein bisschen angesprochen habe, dann zu einer Belastung werden und eine eigene Krise in der Krise bilden, weil die jetzt alle randalieren, weil was ist denn da los und da will ich helfen und dann verstopften sie wieder alles, sie brauchen aber irgendwann auch Essen, die bringen das ja nicht mit für 3 Tage. Also diese Geschichten, dass man die, wenn es irgendwie geht, brauchbar kanalisieren kann, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, darauf muss Einsatzplanung sich fokussieren. Alarmieren ist bis zu einem gewissen Grad natürlich Unfug, weil dann wäre ich ja wieder in einer Anspruchsorganisation drin. Das soll es ja nicht sein, soll ja eine Partizipationsorganisation sein. Und so kann ich es aber schon garantieren, dass ich möglichst rasch jetzt zum Beispiel mit dem Verein mich positionieren kann und sage, wer helfen will, kann helfen oder auch mal aufrufen kann. Also wer hilft, wir brauchen dich jetzt gerade. Ja, komm, geh auf die Website, registriere dich, trag dich ein. So schon. Und wenn es dann mal so krass ist, dass man dann einen Aufruf dazu startet, dann hat man die Plattform auch. Aber die Erfahrung bisher war eigentlich der umgekehrte Weg. Die Menschen, die helfen wollen, sind rasch dabei, brauchen einen raschen Anlauf und ich brauche sie nicht alarmieren. Sie stehen schon vor der Tür, bevor ich überhaupt ausrücke, sagen wir es mal so etwas überspitzt formuliert. Und das geschickt zu bündeln, das muss mitgedacht und geplant werden zukünftig. Ja, häufig und fast immer, wenn wir die klassische Alltagsstörung überschreiten und in eine Störung des Alltags hineinlaufen, die eine Vielzahl von Menschen betrifft oder eine Gruppierung betrifft, dann müssen wir das mitdenken, ja.
Claudius, der Spontanhelfer, der nicht organisierte Helfer im Spiegel der Freiwilligen Feuerwehr.
Ja, erstmal ist kein Widerspruch. Also denke, das kann man schon mal zusammenfassen. Und wir sind unglaublich froh, wir können ja für München sprechen, dass es eine unglaubliche Hilfsbereitschaft gibt. Und es ist auch verständlich, dass nicht jeder, der in München lebt, zur Freiwilligen Feuerwehr gehen will und sich 3 Jahre lang ausbilden lassen will, um dann helfen zu können, sondern die Zeit mit reinbringt, die er zur Verfügung hat. Und wir sind uns auch mittlerweile sehr klar, dass Spontanhilfe kein Zufallsprodukt sein kann. Am Anfang natürlich, wie Wolfgang gesagt hat, jeder, der helfen will, der soll helfen und der wird auch helfen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss es gelenkt und begleitet werden, damit eben Spitzen nicht erst entstehen oder auch Lücken nicht erst entstehen. Und hier bietet sich die Zusammenarbeit zwischen den klassischen Organisationen, zwischen der Behörde, der Sicherheitsbehörde und eben diesen spontanen Hilfeorganisationen an. Und ich denke, es sind nicht nur die einfachen Tätigkeiten. Wir haben jetzt ein bisschen immer so diese Universalkraft, die Bürgerin, den Bürger, der halt dann mal was tun kann, genannt. Aber ich beziehe mich noch mehr auf den Anfang mit der Minibagger-Firma. Also ich glaube, es schlummert auch sehr viel Potenzial drin, hier besondere Skills entdecken und zum Einsatz bringen zu können. Ich denke an einen Hagelschaden, wo wir plötzlich 50 Dachdecker brauchen. Und das ist natürlich einfach, da muss nicht der ungeübte Feuerwehrler dann aufs Dach, der dann eine Tätigkeit macht, die er ja noch nie gemacht hat, sondern dann der zum Einsatz kommt, der dann das tatsächlich als Beruf ausübt. Und da kommen wir wieder sehr stark an die Anfänge auch der Freiwilligen Feuerwehr zurück, wo Handwerker im Wesentlichen dieses Geschäft betrieben haben. Und somit kommt dann nach fast 160 Jahren Freiwillige Feuerwehr alles wieder zum Anfang. Das heißt, wir koordinieren dann zusammen mit unseren Partnerorganisationen die Spontanhilfe und bringen die Fachleute und die Handwerker dann an die Stelle, wo sie gebraucht werden.
Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Und das war wieder eine Folge des Podcasts Brennpunkt Gefahrenabwehr mit Claudius Blank, Wolfgang Schäuble und mit mir Benedikt Groß. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir konnten Ihnen wieder den einen oder anderen Gedanken schenken, den Sie aus dieser Folge mitnehmen können. Wenn Sie Feedback oder Anregungen zu unseren Themen haben, dann senden Sie eine Mail an podcast@brennpunkt-gefahrenabwehr.de. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass Sie dabei waren und wir freuen uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.
Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Krisenmanagement und Katastrophenschutz.